Also ich führe Sie jetzt ein bisschen von der Faser weg in das Reich der Schatten und Sie werden auch sehen, ein bisschen noch darüber hinaus. Und also das Divertikel ist ja in der Radiologie sehr, sehr beliebt. Wir sehen es also beginnend, also am oberen Ende der Speiseröhre bis nach ganz unten. Und es ist insofern beliebt, dass es die Basis vieler Facharztprüfungen schafft und auch viele Eigennamen, die man sich da merken kann. Und eins der berühmtesten nicht ist das Zenker-Divertikel, das ist hier oben. Dann gibt es natürlich diverseste Ösophagus-Divertikel, die tracheobronchialen, die epiphrenischen, dann sehr beliebt auch das Meckelsche Divertikel, eine Rückbildungsstörung des Ductus omphaloentericus. Also auch das kann also zu massiven Problemen führen. Und dann kommen wir erst zu den Dünndarm- und den Dickdarm-Divertikeln, die dann im klassischen Sinne die Divertikulose und Divertikulitis des Kolons begründen. Hier haben Sie schon erfahren, dass es ein echtes und ein sogenanntes falsches Divertikel gibt, je nachdem, welche Anteile der Darmwand sich mitstülpen. Und das Meckelsche Divertikel ist zum Beispiel eines der wenigen wirklich echten, während das der Divertikulose im Kolon sogenannte falsche sind, die sogenannten Graserschen Divertikel. Soweit einmal zur Einleitung. Hier sehen Sie ein solches Meckel-Divertikel, eine Ausziehung hier im Bereich der Rückbildungsstörung des Ductus omphaloentericus. Wie gesagt, das kann in seltenen Fällen durchaus kompliziert werden und dann Probleme verursachen. So, über die Divertikulose selber haben wir ja schon einiges gehört. Sie ist soweit verbreitet, vor allem in den 60ern und 70ern. Die Divertikulitis ist die entzündliche Exazerbation der Ose und vor allem das, was wir dann radiologisch zu verifizieren und zu identifizieren haben, sind natürlich die Komplikationen, nämlich die sogenannte Peridivertikulitis, insbesondere aber die Abszessbildung, Fistel und Perforation und dann sehr gefürchtet, zwar sehr, sehr selten, aber wenn dann doch sehr, also sehr bedeutsam, die Divertikelblutung. Wir kommen da im Laufe des Vortrages natürlich dazu. Hier einige Bilder aus dem CT. Also CT ist eigentlich die Methode der ersten Wahl, geht schnell, ist sehr gut verfügbar und auch sehr sensitiv, was insbesondere die Komplikationen der Divertikulitis oder den Nachweis schaffen. Hier sehen Sie also eine solche verbreiterte Darmwand und im dem Fall der CT ist also das Fettgewebe, das also meistens nicht der Freund des Menschen ist, aber in dem Fall der Freund des Radiologen. So sehen Sie normalerweise das Fettgewebe um den Darm herum sehr schwarz, sehr gut abgrenzbar, wie etwa zum Beispiel hier. Also hier haben wir ein schönes schwarzes Fettgewebe. Wenn natürlich hier ein Ödem, das die Entzündung begleitet oder das eigentlich die Entzündung anzeigt, vorliegt, dann ist dieses diffus im angrenzenden Fettgewebe verteilt und es führt dann zu diesen streifenartigen, man kann es auch als Stranding bezeichnen, dieser Imbibierung des Fettgewebes und wir haben dann statt einem schönen schwarzen Fettgewebe haben wir also so diffuse weiße Flächen, vielleicht im Anfangsbereich auch nur Streifchen, also das zeigt alles einmal einen relativ noch unkomplizierten Verlauf einer entzündlichen Reaktion an. Hier wird es natürlich schon komplizierter, hier sehen Sie, das ist also ein Darmabschnitt mit Divertikel, das da hier ist die Harnblase und hier sehen Sie, hier hat sich also das Divertikel fortgesetzt in die Harnblasenwand, was natürlich schon eine bedeutsame Komplexität darstellt. Hier sehen Sie, wenn man sehr genau schaut, und das müssen wir natürlich, und darum auch ein bisschen das Licht gesenkt, hier sehen Sie so sehr flaue Hypointense, also schwärzere, dunklere Anteile in der Leber und das ist also durchaus ein Rückschluss auf einen beginnenden Abszess oder auf eine ödematöse Verquellung im Leberparenchym, also wirklich sehr, das ist schon ein sehr großes Zeichen für uns und deutet auf einen beginnenden, auf eine mögliche Abszedierung hin im Rahmen, also hier einer vorbestehenden Divertikulitis. Hier schon wesentlich ausgedehnter, alle Teile des Peritoneums und auch der Darmwände sind hier diffus verdickt, das Mesenterium, das sollte also in Wirklichkeit das mesenterielle Fett sein, genauso schwarz sein wie hier das subkutane Fett, ist völlig verquollen, also das ist schon eine wirklich ausgewachsene Peritonitis. Und hier sehen Sie das seltene Bild vielleicht einer Fistelbildung, Luft im CT schwarz, ja, und hier sehen Sie so einen Gang neben dem Darm, also das ist eine der gefürchteten Komplikationen im Rahmen einer Divertikulitis. Hier hier noch ein Beispiel einer sehr ausgedehnten, bereits Abszessformation. Hier haben wir außen so ein bisschen enhancede Abszesswand, ein bisschen freie Luft bzw. also Gasbildung und das auch eine sehr massive Abszessbildung bereits. Also das ist eine massive Komplikation und die gilt es natürlich im CT festzustellen. Also wie gesagt, der CT ist die Methode der ersten Wahl, vor allem weil man auch die Luft bei potenzieller Perforation sehr gut nachweisen kann oder eben ausschließen kann. Und es sind oft sehr, sehr kleine Zeichen, die uns hier zum Beispiel die Entzündung, die Perifokale anzeigen. Das hier ist im Gegensatz ein MRT-Bild, auch wenn es aufs Erste vielleicht sehr ähnlich ausschaut. Auch in der MRT haben wir Möglichkeiten, die Vertikel zu beurteilen. Allerdings ist die Methode wahrscheinlich noch schwieriger zu lesen und nur für wahrscheinlich wenige Indikationen noch spezifischer zu setzen als die CT. Also hier vor allem in der unkomplizierten Manifestation, vor allem das Ödem oder sagen wir die Phlegmone, die das die Vertikel umgibt, in der komplizierten Form die Ruptur, der Abszess, das Pneumoperitoneum und die Peritonitis. Nun, und hier sehen Sie etwas, was ich Sie jetzt nur im nächsten Teil des Vortrages ein bisschen einführen möchte. Hier ist ein Bild, das Sie wahrscheinlich sehr an eine Koloskopie erinnert. Heißt auch Koloskopie, nur ist es keine endoskopische, sondern eine sogenannte CT, also eine computertomografisch erworbene Koloskopie. Nun, wie geht das? Es geht basiert auf der sehr tollen Möglichkeit, heutzutage eben ein CT-Bild so berechnen zu lassen, dass die Rohdaten es erlauben, die Oberfläche des Darmes zu rekonstruieren und sie täuschend ähnlich einer Endoskopie zu machen. Wenn ich hier bewusst diese beiden Bilder nebeneinander gestellt und hier die Frage gesetzt, was ist die Endoskopie und was ist die CT-Koloskopie? Nun, wenn Sie eingeschaut sind, werden Sie es natürlich wissen, das hier schaut schon zu glatt, zu schön, zu fein aus, also das ist die CT-Koloskopie. Trotzdem sehen Sie hier, dass die Vertikel und das Loch in das Divertikel, das hier hineingeht, sehr, sehr schön. Im Gegensatz dazu aber natürlich die endoskopische Betrachtungsweise wesentlich differenzierter. Sie können hier alle Formen der Imbibierung, der Itis, der Vaskularisation und hier zum Beispiel auch diesen Eitertropfen feststellen. Wie macht man eine solche Koloskopie, CT-Koloskopie? Nun, sie ähnelt eigentlich der Irrigoskopie, gute Vorbereitung natürlich erforderlich. Dann wird ein Kontrastmittel zur Rechtsstuhlmarkierung manchmal gegeben, weil das ist oft schwierig auseinanderzuhalten und dann mittels einem dünnen, flexiblen Darmrohr wird eine CO2-Insufflation durchgeführt und dann eine CT-Untersuchung in Rücken- und in Bauchlage. Und das ergibt Ihnen dann doch also schon sehr fortgeschrittene Bilder, die sich auch optisch in 3D-Weise sehr gut darstellen lassen und auch betrachten lassen. Dennoch seien Sie gewarnt, also es kann nie ein 3D-Bild oder ein schön optisch schön erscheinendes Bild die Rohdaten ersetzen, ganz im Gegenteil, immer wenn Sie etwas aus einem Rohdatensatz errechnen, ist das eben ein errechnetes Bild und hat in Wirklichkeit weniger Qualität, auch wenn es hübscher ausschaut. Und dieses also bereits hier berechnete Bild, das eine Irrigoskopie eigentlich sehr teuflisch ähnlich schaut, ja, ist auch lediglich errechnet. Also die Rohdaten sind trotzdem das Wertvolle. Und auch hier sehen Sie also hier eine Engstellung über ein längeres Segment im Sigmoid, aber Sie wissen nicht, was rundherum ist. Allerdings die CT-Untersuchung, die auf der dieses errechnete Bild basiert, zeigt das sehr wohl, denn sie zeigt hier also einen Entzündungsprozess in diesem Bereich des Darmes. Nun, wir können das Ganze noch ein bisschen feiner machen und Sie sehen jetzt ein kleines Filmchen und wenn es gelingt, fahren Sie jetzt CT-mäßig durch den Darm durch, von hinten heran und wir können hier gleichzeitig beobachten, wie der Punkt hier den Darm markiert, wo Sie, an welcher Stelle Sie sind, hier noch einmal, ja. Und man kann dann zum Beispiel auch in sagittaler Weise eine Rekonstruktion schaffen und den Darm hier zum Beispiel im sagittalen Bild mit beobachten. Also solche Fleißruß sind möglich und auch sehr hübsch und ansehnlich. Ja, passt. So, also das ist sozusagen diese CT-Koloskopie. CT-koloskopisch lassen sich natürlich auch bestimmte Divertikel und bestimmte Manifestationen sehr gut untersuchen. Das sind bereits 2D-rekonstruierte Bilder. Hier sehen Sie ein ganzes Konvolut von Divertikeln. Auch hier eine verdickte Schleimhaut mit Divertikeln. Und wenn Sie sich das anschauen und schon ein bisschen eingeschaut sind, werden Sie sagen, naja, könnte das was anderes auch sein? Ja, natürlich könnte das auch was anderes auch sein, nämlich die Differentialdiagnose einer solchen verbackenen Divertikel-Manifestation zu einem Karzinom ist oft wirklich sehr, sehr schwer und wir benötigen daher sehr wohl natürlich die Endoskopie, die das natürlich auch gleich histologisch abklären kann. Das heißt, diese Bilder hier, die Sie hier sehen, sind 2 Karzinome. Hier einmal mit den Retrospektiv, wenn man es weiß, kann man natürlich hier sagen, hier ist die Schulter, das Zeichen der Schulter, wenig Divertikel, schön verdickt, auch hier, ja, Schulterzeichen. Dennoch, Präante werden Sie sich sehr schwer tun, zu sagen, das ist ein Karzinom oder das ist kein Karzinom. Also letztendlich benötigen wir natürlich die Endoskopie mit ihrer Möglichkeit, gleich auch die histologische Diagnose zu ermitteln. Und das wären einmal sozusagen die Diagnosen und jetzt bleibt uns noch die Blutung über, kurz zum Schluss erwähnt. Und die Blutung aus der Divertikulose heraus ist, wie gesagt, kommt sehr selten vor, aber wenn sie vorkommt, muss man wirklich erstens wissen, was man tut und sie auch richtig und schnell behandeln. Das Schwierigste in Wirklichkeit bei der Blutung ist festzustellen, wo sie überhaupt ist und wo sie herkommt. Und deshalb, weil die Blutungsmenge oft sehr, sehr gering ist. Also ich stelle mir das immer so vor wie einen tropfenden Wasserhahn, wo also pro Minute oder pro Zeiteinheit ein bisschen was herauskommt, das zwar in der Menge sehr viel ist und dadurch auch zu einer sehr protrahierten Problematik führen kann, aber das im Moment oder in der Kurzaufnahme sehr gering ist und daher für uns auch sowohl im CT als auch angiografisch wahnsinnig schwer zu lesen ist und zu erfassen ist und darum sind wir also hier so sensibilisiert. Man kann bereits auch mit dem CT sehr geringe Blutungen erkennen, nämlich bis zu ab 0,2 Milliliter pro Minute, also sagt der Breitenseher, sagen wir, es sollte ein bisschen mehr sein, aber das ist schon eine sehr gute Detektionsrate. Aber man muss natürlich eingeschaut sein und man muss wissen, wo man hinschaut und wie diese Zeichen sind. Und hier sehen Sie also so ein minimales Zeichen einer Blutung. Hier sehen Sie die Aorta gefüllt, ja, also hier ist Kontrastmittel verwendet worden. Und hier sehen Sie so ein zartes, flaues Kontrastmitteldepot. Das sind also wenige Milliliter, die Sie hier sehen und das uns dann in einer Spätphase doch den Hinweis auf die hier stattgefundene Blutung gibt. Und hier, das ist also ein sehr wichtiges Bild zum Einstieg, also auch in die Behandlung dann der Blutung, sehen Sie, wie fein verzweigt also die Ästelung und die arterielle Versorgung des Darmes ist. Sie kommt also hier bereits aus Arterien dritter und vierter Ordnung, verästelt sich hier nochmals, nimmt also beide Seiten der Darmwand ein und im Falle, je nachdem, ob es eben jetzt ein Divertikel, ein echtes oder falsches ist, erfasst es auch das Divertikel hier mit. Und aus so einem zarten Gefäß, müssen Sie sich vorstellen, kommen dann eben diese Blutungsmengen, die in der Momentaufnahme sehr gering ist, aber über die Dauer sehr, sehr groß und bedrohlich werden können. Und da sehen Sie also so eine sehr trickreiche Untersuchung, nämlich hier hat dieser Ersteller dieser Arbeit auch zuerst diese Blutung, also wirklich tagelang nicht gefunden. Und was haben die gemacht? Also die haben zuerst die Angio gemacht und haben dann nach der Angiografie den Patienten nochmals in CT geführt und haben dann also nachgewiesen, dass dann hier die Blutung ist, hier sogar mit kleiner Spiegelbildung. Und Sie sehen auch hier, da sieht man also den Darm sehr schön, Sie können sich das jetzt schon vorstellen, das ist ein Ästchen der Mesenterica superior und Sie sehen hier also einen zarten Faden, das ist der Katheter, der hier superselektiv bis unmittelbar an jene Darm an Wand hineinkommt, wo dann die Blutung besteht. Das heißt, der Blutungsnachweis in der Angio kann überhaupt nicht aus einer Übersichtsangiografie gestellt werden, sondern muss nicht einmal selektiv, sondern wirklich superselektiv mit dem Mikrokatheter gestellt werden. Und nachdem wir aber jetzt nicht jedes Ästchen der Mesenterica mit Mikrokatheter abfahren können, ist deshalb eine Vorinformation, sei es jetzt im CT oder eben endoskopisch, derartig wichtig und für uns notwendig. Sie sehen hier noch einmal die Darstellung der vaskulären Versorgung und jetzt kommen wir sozusagen dazu, wie stillen wir hier die Blutung oder was machen wir? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir bringen über diesen Mikrokatheter solche kleine Drahtgeflechte, also das heißt ein Keul, eine Drahtspange, bis unmittelbar an die Blutungsquelle oder sagen wir hier an diese kleine Arterie heran und eröffnen sie hier. Das spielt sich ab in einem Bereich von 2 mm. Oder gibt es auch die zweite Möglichkeit der sogenannten Embolisation mit diesen Mikrosphären, das sind Kugeln und Sie sehen gleich den Unterschied. Also mit einem Keul kann man wirklich super selektiv ein einziges Gefäß sozusagen keulen und stilllegen. Mit den Kugeln, die rollen tatsächlich, so wie Sie es hier sehen, überall hin. Je nachdem, wie groß sie sind, bleiben sie dann irgendwo stecken. Das heißt, man muss die Kugelgröße sehr genau anpassen, denn was wir auf keinen Fall wollen, ist eine flächige Embolisation. Was würde eine Flächenembolisation bewirken? Es würde natürlich den Blutungsstillstand schon bewirken, aber gleichzeitig auch eine katastrophale Nekrose ganzer ausgedehnter Darmabschnitte und das wollen wir natürlich nicht. Also das wäre sozusagen mit der Schrotkugel. Daher wesentlich zielsicherer die superselektive Embolisation des schuldigen Gefäßes. Und Sie sehen jetzt hier die Darstellung, man muss natürlich mit den Gefäßen vertraut sein, also das ist klassischerweise die Mesi Sub und Sie sehen hier die einzelnen Äste, vorher hat sich diese Blutung ungefähr hier abgespielt und das, was Sie in der Vergrößerung gesehen haben, war also bereits ein Ast der dritten Ordnung und ich muss tatsächlich mit dem Mikrokatheter bis hierher kommen, um wirklich superselektiv und das sehr effizient embolisieren zu können. Hier sehen Sie so eine Darstellung, also das ist der Katheter von außen projiziert, noch in der Aorta, geht dann hier aus der Aorta in das Ostium der Mesi Sub, geht dann hier über den Hauptstamm und dann muss man mit dem Katheter natürlich hier bis zur Blutungsquelle kommen, also das wäre dann ungefähr hier und erst wenn man dann tatsächlich diese Blutungsquelle so dargestellt hat, kann man diesen einzelnen Ast hier, so wie Sie es hier sehen, das wäre also hier ein Ast der dritten oder vierten Ordnung, mit diesen Mikrokeuls embolisieren. Das wirkt dann und gleichzeitig erhalten Sie aber die Vitalität des übrigen Darmes aufrecht. Und das wäre zum Beispiel eine solche Übersichtsangiografie, die viel zu groß ist und viel zu ungenau. Ja. Und man kann auch, wenn man den Katheter in der Mesenterica Superior hat, gar nicht den Druck erzeugen, der notwendig ist, um eine kleine Blutungsquelle zu detektieren. Aber hier wurde natürlich weitergearbeitet, insbesondere auch der Bildausschnitt des gesamten mesenteriellen Versorgungsgebietes dann betrachtet. Und hier auf einmal, hier unten, habe ich hier diese wahrscheinlich 2-3 Milliliter einer Blutungsquelle und jetzt kann man natürlich weitergehen und hier superselektiv diese Keulchen absetzen. Wie gesagt, die zweite Schule, ein bisschen moderner ist das mit diesen Embosphären, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Ich selbst neige aber trotzdem nach wie vor alte Schule mit dem Keul, weil man hier genauer und selektiver arbeiten kann, so wie Sie es hier sehen. Auch hier eine Blutung, diese Blutungsquelle ist ganz klar, ja, da haben wir diesen atypischen Blutungsaustritt und hier wurde natürlich richtigerweise von beiden Seiten embolisiert, einmal von der Mesi Sub und einmal, das sehen Sie hier oben, ja, gibt es diese Arteria gastroduodenalis oder auch andere kleine Arterien, die Kollateralen mit dem Truncus coeliacus haben, das sehen Sie hier. Und wenn man diese Blutungsquelle hier zum Beispiel nur von der Mesi-Sub-Seite aus embolisiert hätte, kann es sogar sein, dass es umso mehr weiter blutet, nämlich hier aus der Truncus coeliacus, ja, mit der Hepatica und der Lienalis und hier hinunter diese kleine Arkade muss auch embolisiert werden, weil wie gesagt, wenn man das einseitig embolisiert hätte, könnte es sein, dass hier natürlich die Blutung weiter besteht und sogar noch manchmal forciert werden könnte. Also so subtil sind diese Dinge und mit diesem kleinen Ausflug in die Radiologie haben wir also sowohl die Diagnostik als auch die Intervention und all diese kritischen Dinge in aller Kürze gestreift. Was ist die Rolle der Radiologie? Natürlich die Bestätigung der klinischen Diagnose, dass es eine Divertikulose oder Itis ist, das wissen natürlich meine Sie lieben und sehr geschätzten Kollegen und darum, was es aufzubauen gibt, und was uns, glaube ich, ganz gut gelingt, sind dann wirklich definierte schnelle Szenarien in Diagnostik und Therapie zu schaffen. Das können wir nur zu dritt, und darum vielen Dank auch an euch beide und Ihnen fürs Zuhören.